Spanisches Blut von Raymond Chandler. Aus dem Amerikanischen von Wilm W. Elvenspück. Hörspielbearbeitung und Regie Hermann Naber. Musik Peter Zwetkow.
Big John Masters war groß, dick und ölig. Er trug einen weinfarbenen Anzug und hielt eine große braune Zigarre zwischen seinen fetten Fingern.
Los, Steve, leg noch was drauf.
Nur mal langsam.
Ach, hier musst du mehr bieten als auf dem Rathaus.
Dave Agee betrachtete das Ass auf dem Tisch und linste dann in sein eigenes Blatt. Er war lang, hager und sein Haar hatte die Farbe von nassem Sand. Er zog seine Trumpfkarte.
Pik-Dame.
Zahlen, Steve. Hier hat eine Dame mal richtig gelegen.
Ich geh schon ran.
Dave Agee hob die Brokatportiere an, hinter der das Telefon stand, und nahm den Hörer ab.
Ja, was gibt's?
Er hörte lange und konzentriert zu.
Was ist, Dave? Wie lange soll ich noch auf mein Geld warten?
Gut. Gut, Sie hören von uns.
Dave Agee legte auf und kehrte an den Tisch zurück. Er griff nach seinem Glas. Seine Bewegungen waren nachdenklich, fast geistesabwesend.
Was ist denn los mit dir? Ich warte auf meine Kohle.
Sag mal, John. Kommt dir nicht manchmal auch der Gedanke, dass wir ein gutes Team sind, wir beide?
Klar, du Schlaumeier. Wir haben die Stadt in der Tasche. Aber jetzt sind wir hier beim Kartenspiel.
Noch 2 Monate bis zur Wahl.
Ja, und?
Mal angenommen, unserem schärfsten Rivalen würde was passieren. Heute zum Beispiel. Wie würdest du das finden?
Mach keine Witze.
Wieso?
Wieso? Das wäre verdammt beschissen. Die Wähler würden mit Fingern auf uns zeigen.
Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht.
Los, red schon. Was ist passiert?
Donegan Marr ist tot.
Was?
Big John beugte sich über den Spieltisch, bis er nicht mehr weiter konnte, weil ihm sein Bauch im Wege war.
Sag das nochmal.
Donegan Marr ist tot. Er wurde ermordet. Vor ungefähr einer halben Stunde in seinem Büro.
Und der Mörder?
Sie wissen nicht, wer es war. Noch nicht.
Das muss schnellstens aufgeklärt werden. Verdammt nochmal, da steckt doch Dynamit drin. Komm, lass mich mal vorbei.
Ja, wen willst du denn anrufen?
Wen schon? Drew, unser Commissioner.
Er wählte mit einem Zeigefinger, der so dick war, dass er kaum in die Löcher der Wählscheibe kam. Donegan Marr trug einen weichen grauen Flanellanzug. Sein Haar von derselben weichen grauen Farbe war aus seinem sonnengebräunten Gesicht zurückgekämmt. Die Stirn, über die es sonst fiel, wenn er sich bewegte, war blass. Er wirkte auch jetzt noch ruhig, kühl und gepflegt. Er ruhte zurückgelehnt in einem blau gepolsterten Schreibtischsessel. Die Zigarre in dem bronzenen Aschenbecher war ausgegangen. Seine linke Hand hing neben dem Sessel hinunter. In seiner rechten hielt er eine Pistole auf der Schreibtischplatte.
Ich kann keine Patronenhülsen finden, Sam.
Sam de la Guerra, Detective der Mordkommission, lehnte gegen einen Aktenschrank aus Mahagoni und blickte fest auf den Toten. Seine Hände steckten in den Taschen seines eleganten blauen Serge-Anzuges. Den Hut hatte er in den Nacken geschoben. Aber es war nichts Nachlässiges um seine Augen oder seinen festgeschlossenen Mund.
Diese Geschichte wird Staub aufwirbeln, Sam, 2 Monate vor der Wahl.
Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Waren immer dicke Freunde. Beide in dasselbe Mädchen verknallt. Ich zog den Kürzeren, aber gute Freunde sind wir geblieben. Alle drei. War immer ein anständiger Kerl. Vielleicht manchmal eine Spur zugerissen.
Pete Marcus beugte sich über den Schreibtisch und schnüffelte an der Pistole in Donegan Marrs Hand.
Aus der ist nicht geschossen worden.
Er richtete sich auf.
Wo waren bloß seine Leute? So ein großes Tier sollte doch mehr als nur eine Sekretärin haben.
Nein, ich glaube, er hatte nur die eine, Pete. Und die hat er zum Essen fortgeschickt. Er war ein einsamer Wolf. Aber Ganz gleich, wie die Wahl ausgegangen wäre, über kurz oder lang hätte er in der Stadt das Sagen gehabt.
Piet Marker stand jetzt hinter dem Schreibtisch und beugte sich über die Schulter des Toten. Er blickte auf den ledergebundenen Terminkalender.
Jemand namens Imle war hier für 12.15 Uhr vorgesehen. Ist die einzige Eintragung in dem Ding.
Jetzt ist es 1.30 Uhr.
Wer ist dieser Imle?
Keine Ahnung.
Moment mal. Es gibt da doch einen Staatsanwalt, der Imle heißt. Der gehört zur Partei von Masters und AG und kandidiert als Richter. Kannst du dir denken...
Das Büro war so groß, dass die beiden Männer einen Augenblick überlegen mussten, ehe ihnen klar war, von welcher der Türen das Klopfen kam.
Wahrscheinlich der Medizinmann.
Leb wohl, Donny. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich auch um Bell.
Ein energischer Mann war hereingekommen. Hallo. Er marschierte über den blauen Teppich und stellte seine Tasche auf den Schreibtisch.
Hallo, Doc.
Piet Marcus hatte Mühe, die Tür vor einer Traube neugieriger Gesichter wieder zu schließen.
Schneller ging's nicht.
Ich hab doch gar nichts gesagt.
Der Arzt legte den Kopf auf die Seite und musterte den Toten.
Zwei Einschüsse. Sieht ganz nach einer 32er aus. Stahlmantelgeschosse. Dicht am Herzen vorbei. Das heißt, er war nicht sofort tot, aber es ging rasch.
Der Arzt hob ein Augenlid an.
2 bis 3 Minuten vielleicht.
Wenn der Pulverfritze doch schon hier wäre. Ich gehe mal eben telefonieren.
Du kannst ruhig den Apparat hier benutzen. An dem Fall ist nichts Geheimnisvolles.
Ich weiß nicht. Vielleicht ist es gar nicht so politisch, wie Sie denken, Sam. Er sieht doch dort noch sehr gut aus.
Piet Marcus nahm mit dem Taschentuch den Telefonhörer ab, wählte vorsichtig und hob dann die Muschel ans Ohr.
Ja, Piet Marcus hier. Weck mal den Chef.
Der Arzt legte jetzt seinen Handrücken an die Gesichtshaut des Toten.
Im Marcus und de la Guerra in Donegan Mars Büro. Der Arzt ist da. Fingerabdrücke und Kamera noch nicht. Was? Ja, verstanden. Wir warten auf den Commissioner, okay. Hey, dein Typ wird verlangt, Spanier.
Ja. Ja, natürlich kannte ich ihn gut, aber ich war nicht mit ihm verheiratet. Nein, niemand ist hier, außer seiner Sekretärin. Sie hat uns alarmiert. Auf seinem Kalender steht nur ein Name, Imle. Eine Verabredung für 12.15 Uhr. Nein, wir haben noch nichts angerührt. Nein? Ah. Okay. Sofort.
De la Guerra legte den Hörer so langsam zurück, dass das Klicken kaum zu hören war. Seine Hand blieb darauf liegen, rutschte dann plötzlich ab und sank schwer an seine Seite nieder.
Der Fall ist mir abgenommen worden, Pete. Du sollst mit allem warten, bis der Commissioner hier ist.
Doch nicht Commissioner Drew.
Genau der. Noch was, niemand kommt hier rein. Weder weiß, noch schwarz, noch Cherokese.
Weshalb hat man dich abberufen, verdammt?
Weiß nicht, war ein Befehl. Mach's gut.
De la Guerra ging durch das Büro und öffnete die Tür zum Vorzimmer. Ein kleines dunkles Mädchen saß vor einer Schreibmaschine, das Gesicht in ein zusammengeknülltes Taschentuch gedrückt. Ihre Schultern zuckten.
Haben Sie Mrs. Marsh schon angerufen?
Sie nickte wortlos, von heftigem Schluchzen geschüttelt. De la Guerra klopfte ihr auf die Schulter. Dann ging er hinaus, den Mund hart und fest zusammengepresst. Das große Haus im englischen Stil lag, hinter Bäumen verborgen, ein ganzes Stück abseits von dem schmalen, gewundenen Betonband, das The Navy Lane genannt wurde. Das Haus wirkte wie alle Häuser hier ein wenig vernachlässigt, aber die hohe Hecke, die Zufahrt und Garagen verbarg, war so sorgfältig geschoren wie ein französischer Pudel. De la Guerra stieg aus seinem hellen Cadillac-Tourenwagen. Es war ein altes Modell mit offenem Verdeck, ein schwerer Wagen und schmutzig. Er trug jetzt eine Sportjacke und sah nicht sonderlich nach einem Polizisten aus. Er hatte auch in Donegan Mars Büro nicht sehr wie ein Polizist gewirkt. Er griff nicht nach dem Messing-Türklopfer, sondern drückte auf eine unter dem Efeu fast verborgene Klingel. Es war sehr warm und sehr still. Die Bienen summten über dem warmen, hellen Gras. Er musste lange warten. Dann öffnete sich die Tür und ein trauriges, schwarzes Gesicht blickte heraus.
Ach, Mr. Sam, Sie sind es. Wie gut, dass Sie kommen.
Guten Tag, Minnie. Es tut mir leid, aber ich muss Mrs. Marsh sprechen.
Gewiss. Kommen Sie nur herein, Mr. Sam.
War noch keine Reporter da?
Es war noch niemand hier. Sie ist auch erst vor kurzem gekommen. Hm? Sie hat noch kein Wort gesagt. Sie steht nur in dem Sonnenzimmer, wo gar keine Sonne reinkommen kann.
Sprich mit niemandem, Minnie. Wir wollen uns noch eine Weile geheim halten.
Und von mir erfährt keiner ein Wort. Ganz bestimmt nicht, Mr. Sam.
Sie schüttelte den Kopf. Ihre warmen, braunen Augen waren glanzlos, vom Kummer ganz benommen. Sam de la Guerra lächelte ihr zu, dann durchquerte er die Halle und klopfte an eine Tür. Keine Antwort. Er drückte die Klinke hinunter und trat ein. Der Raum war dämmerig, trotz der vielen Fenster. Vor einigen waren die Kretonvorhänge zugezogen, die anderen waren vom Laub der nah heranwachsenden Bäume verdunkelt. Die hochgewachsene Frau in der Mitte des Zimmers sah ihn nicht an. Sie stand reglos, starrte auf die Fenster.
Bell.
Sag nichts, Sam.
Sie hatte rotbraunes Haar, auf das sich das ganze Licht zu konzentrieren schien und das einen weichen Schimmer um ihr kühles, schönes Gesicht legte.
Jetzt haben Sie ihn doch erwischt.
Ja.
War er denn so verhasst?
In seinem Beruf geht es rau zu, Bell. Er war so fair, aber er konnte es nicht vermeiden, sich Feinde zu machen.
Wer war es?
Sie drehte ihm langsam ihren Kopf zu und sah ihn an. Ihre Augen waren von einem überraschend strahlenden Blau.
Habt ihr schon einen Verdacht?
Ja. Wir glauben, wir wissen, wer es war.
Wer? Sag's mir.
Ein Mann namens Imlay. Beamter der Staatsanwaltschaft.
Mein Gott, wie weit soll es mit dieser verrotteten Stadt noch kommen?
Es muss sich so abgespielt haben, wenn du es jetzt schon hören willst.
Ja, Sam. Ich will es hören.
Wirklich?
Was soll die Frage? Donny war sehr gut zu mir. Ja, wir hatten auch unsere Schwierigkeiten, aber sie waren im Grunde ohne Bedeutung.
Na gut, also dieser Imlay kandidiert für ein Richteramt und wird dabei von der Masters AG-Partei unterstützt. Das sieht so aus, als ob er ein Verhältnis mit einer Nachtclub-Tänzerin namens Stella Lamotte hatte. Irgendwann wurden die beiden zusammen fotografiert. Sehr betrunken. Und ohne was an.
Warum erzählst du mir das?
Warum? Weil diese Fotos in Donnys Schreibtisch lagen. Und weil in seinem Terminkalender als einzige Eintragung für heute eine Verabredung mit eben diesem Imlay eingetragen ist, für 12.15 Uhr. Und genau um diese Zeit wurde er umgebracht. Wir nehmen an, dass es zu einem Streit kam und dass Imlay die Nerven verlor.
Wer hat die Fotos gefunden? Warst du es?
Nein.
Wer hat sie gefunden?
Commissioner Drew. Mir ist übrigens die Zuständigkeit für diesen Fall entzogen worden.
Was sagst du da? Du bist nicht zuständig. Du kennst ihn doch besser als jeder andere.
Nimm's nicht so tragisch, Bell. Ich bin Polizist. Ich muss Befehlen gehorchen.
Sie wandte sich ab, schweigend. Nach einer Weile gab sich de la Guerra einen Ruck.
Ich hätte gern die Schlüssel zu eurer Hütte am Puma Lake. Ich habe den Auftrag, dorthin zu fahren, mich umzusehen.
Etwas in ihrem Gesicht veränderte sich. Ein Ausdruck von Verachtung machte sich bemerkbar.
Ich werde sie holen. Aber du wirst nicht das Geringste dort oben finden.
Umso besser.
Wenn du allerdings behilflich sein willst, Donny in den Dreck zu ziehen, damit sie diesen Imlay reinwaschen können.
Red kein Unsinn, Bell. Eher würde ich mein Abzeichen hinschmeißen, ehe ich das täte.
Er schüttelte langsam den Kopf. Seine Augen waren sehr tief und traurig.
Na gut.
Sie ging an ihm vorbei zur Tür, ohne ihn anzusehen, und verließ das Zimmer. Er saß völlig ruhig da und sah mit leerem Blick auf die Wand. Etwas wie Schmerz und Verletztsein lag auf seinem Gesicht. Belmar kam zurück, kam auf ihn zu und streckte die Hand aus.
Die Schlüssel, Polizist.
Er ließ die Schlüssel in die Tasche gleiten. Sein Gesicht war hölzern.
Danke. Ich komme wieder her, wenn ich zurück bin. Vielleicht fühlst du dich dann besser.
Sie antwortete nicht.
Bell.
Ja, Sam.
Du weißt doch, wie mir zumute ist. Donny und ich, wir waren wie Brüder. Du...
Ja.
Vielleicht bist du in letzter Zeit nicht besonders gut mit ihm ausgekommen. Aber verhärte dich nicht, Bell. Es gibt keinen Grund dafür, mir gegenüber. Leb wohl.
Leb wohl, Sam.
Thank you.
Der See war tiefblau, aber sehr flach. Zwei oder drei Kanus trieben darauf. Und in der Ferne klang das Tuckern eines Außenbordmotors. Die Hütte sah einsam und verlassen aus. De la Guerra schloss die schwere Vordertür auf. Der grobe Tisch in der Mitte des Raumes war übersät mit Zeitschriften. Dazwischen Gläser und eine halbe Flasche Scotch.
So ein Quatsch. Ein Mann wie Donegan Marder lässt doch nichts, was irgendwie wichtig ist, in einer Berghütte liegen.
Wir sahen die beiden Schlafzimmer. Das eine war ein kahler Raum mit ein paar Feldbetten. Das andere war komfortabler mit einem richtigen Bett. Und quer darüber geworfen ein grellfarbener Damenpyjama, der nicht so aussah, als ob er Belmar gehören würde. Er ging durch die kleine Küche zur Hintertür, von der aus ein hölzerner Steg zu dem tiefer gelegenen Holzschuppen führte. Er trat hinaus und schaute sich um. Da sah er die Fliegen. Sie saßen auf etwas Bräunlichem, Klebrigem auf dem Steg vor der Schuppentür. Er zog schnell die Schlüssel aus der Tasche und fand den für das Vorhängeschloss. Er zerrte die Tür auf und fing an, den großen Haufen Holz beiseite zu räumen. Nach einer Weile konnte er nach unten greifen und die zwei steifen Knöchel in den Baumwollsocken packen. Er zerrte den Toten ans Licht. Der Mann war schlank, weder groß noch klein, und steckte in einem gut geschnittenen Anzug. Von seinem Gesicht war nicht viel übrig geblieben. De la Guerra richtete sich schnell auf, stolperte zurück in die Hütte, wo die halbe Flasche Scotch auf dem Tisch stand, zog den Korken heraus und nahm einen großen Schluck.
Oh Mann. Mindestens 24 Stunden tot.
Er ging zurück in den Schuppen und durchsuchte die Taschen des Toten. Sie waren leer.
Klar. Die Firmenschilder rausgetrennt.
Er bedeckte den Toten lose mit dem Holz und verriegelte die Schuppentür mit dem Vorhängeschloss. Dann ging er in die Hütte zurück und zur Vordertür hinaus. Die Veranda lag hoch über den Felsen, die steil zum See hin abfielen. Große Steine lagen am Ufer. Und auf einem sah er wieder die braunen Flecken und Trauben von Fliegen.
Das sind mindestens 10 Meter.
Tief genug, um sich den Schädel einzuschlagen. Er verschloss das Haus und stieg den steilen Pfad hinauf zu seinem Wagen. In der Bierkneipe am Straßenrand starrte Sam de la Guerra in sein leeres Glas. Nach einer Weile stand er auf und trat an die mit Fliegengase bespannte Tür. Auf dem Parkplatz standen zwei Wagen, sein alter offener Cadillac und ein staubiger Ford. Ein großer, magerer Mann in khakifarbenem Kord lehnte sich über den Cadillac und sah hinein. De la Guerra stieß die Fliegentür leise auf und ging mit langen Schritten über die Straße. Seine Sohlen knirschten im Kies. Aber der magere Mann drehte sich nicht um, sondern fing an, das Stoffverdeck aufzuknöpfen.
Suchen Sie was Bestimmtes, Sportsfreund?
Ist das Ihr Schlitten?
Ja, weshalb?
Der Mann drehte sich ohne Hast um. Er zog seine Jacke zur Seite und deutete auf den Bronzestern auf seinem Hemd.
Deshalb?
Er trug seine Pistole auf der linken Seite, den Kolben nach vorn, wie bei der Kavallerie.
Ich bin nämlich Jagdhüter in Toluca County, Mister. Und weil Hirsche jetzt Schonzeit haben und weil Hirschkühe überhaupt nicht geschossen werden dürfen.
De la Guerra beugte sich vor. Unter dem halb zurückgeschlagenen Verdeck lag eine junge Hirschkuh. Und daneben ein Jagdgewehr.
Das ist ja eine schöne Bescherung.
Haben Sie einen Jagdschein?
Ich jage nicht.
Das wird Ihnen nicht viel nutzen. Sie haben doch da ein Gewehr?
Ja, ich bin Polizist.
Ach, wirklich? Polizist? Dann haben Sie bestimmt auch Ihren Stern dabei.
De la Guerra griff in seine Brusttasche und zog sein Abzeichen hervor. Der Jagdhüter beäugte es eingehend.
Detective bei der Mordkommission, was? Stadtpolizei. Na schön, Officer. Wir fahren jetzt 10 Kilometer talwärts in Ihrem Wagen. Ich komme dann schon zu meiner Karre zurück.
Sie meinen, ich bin festgenommen?
So ist es. Festgenommen.
Na, dann mal los.
Er setzte sich hinter das Steuer des Cadillac. Der Jagdhüter ging um den Wagen herum und stieg neben ihm ein. De la Guerra ließ den Wagen an, wendete und fuhr los, den Highway hinunter. Das Tal lag vor ihnen im dichten Dunst. Darüber hoben sich Berggipfel riesig vor dem Himmel ab. De la Guerra ließ den großen Wagen rollen, ohne Hast.
Ich wusste gar nicht, dass es am Puma Lake Hirsche gibt. Und weiter bin ich nicht gewesen.
Dort ist Schutzgebiet, Officer. Ein Teil des Toluca Forest. Oder wussten Sie das auch nicht?
Sie werden lachen, ich hab's tatsächlich nicht gewusst. Ich bin noch nie in meinem Leben auf die Jagd gegangen, ob Sie es glauben oder nicht.
Der Jagdhüter schmunzelte, sagte aber nichts. Der Highway führte über einen Sattel, dahinter lag der Abhang an der rechten Seite. Links öffneten sich kleine Canyons, in manche führten Wege mit halb überwachsenen Fahrspuren. Plötzlich riss De la Guerra das Lenkrad nach links und schoss in einen dieser Wege hinein. Der schwere Wagen schlingerte. Und De la Guerra trat mit Wucht auf die Bremse. Der Jagdhüter wurde heftig nach rechts geschleudert und dann nach vorn gegen die Windschutzscheibe. Bevor er nach seiner Pistole greifen konnte, packte De la Guerra das dünne Handgelenk und drehte es scharf gegen den Leib des Mannes.
Das macht es nur noch schlimmer, Officer.
So? Wer sagt das?
Ich bekam einen Tipp übers Telefon in Salt Springs. Mir wurde Ihr Wagen beschrieben und dass eine tote Hirschkuh unter der Plane läge.
Raus mit Ihnen, Sie Jagdspezialist.
De la Guerra riss ihm die Pistole aus dem Halfter und warf sie in hohem Bogen aus dem Wagen.
Sehen Sie zu, wie Sie zurückkommen. Sie haben das Tier selbst unter die Plane praktiziert, oben am Puma Lake.
Der Jagdhüter stieg aus und stand mit ausdruckslosem Gesicht neben dem Wagen.
Das wird Ihnen noch leid tun, Plattfuß. Ich knall Ihnen eine Anzeige hin, die sich gewaschen hat.
De la Guerra rutschte über den Sitz und stieg rechts aus. Er trat dicht an den Jagdhüter heran.
Vielleicht irre ich mich ja in Ihnen, Mister. Vielleicht haben Sie wirklich einen Anruf bekommen.
Er hob die tote Hirschkuh mit einem Schwung aus dem Wagen und legte sie dem Jagdhüter vor die Füße. Der regte sich nicht, machte gar keinen Versuch, an seine Waffe heranzukommen. De la Guerra stieg wieder in den Cadillac, startete und fuhr rückwärts zum Highway hinauf. Der Jagdhüter rührte sich immer noch nicht. Der Cadillac schoss vorwärts und war bald hinter einer Kurve verschwunden. Jetzt hob der Jagdhüter seine Waffe auf, schleifte die Hirschkuh ins Gebüsch und stapfte bergauf. Erst aus dem Canyon heraus, dann den Highway entlang. Im Kenworthy Apartment House nahm De la Guerra von dem Mädchen am Empfang ein Bündel Zettel entgegen.
Was haben wir denn hier? Joey Chill. Nochmal Joey Chill.
Der Mann hat dreimal angerufen, aber er wollte keine Nummer hinterlassen. Außerdem rief viermal eine Dame an. Die wollte weder ihren Namen nennen, noch ihre Nummer angeben. Und dann die Briefe.
Danke.
Gern geschehen.
Er fuhr hinauf in die vierte Etage und schloss die Tür zu seinem Apartment auf. Er trat ein, ohne Licht zu machen, und ging auf die hohe Glastür zu. Öffnete sie weit und sah auf den schweren, dunklen Himmel, den Schein der Neonröhren und die scharfen Strahlen der Autoscheinwerfer vom Ortega Boulevard zwei Blocks entfernt. Er zündete sich eine Zigarette an und stand in der Dunkelheit, ohne sich zu bewegen. Das Telefon stand im Wohnzimmer.
Ja.
Sam, bin ich froh, dass ich dich endlich erreiche. Ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe heute Nachmittag. Ich war verzweifelt und ganz durcheinander. Das musst du mir glauben, Sam.
Natürlich, Kleines, natürlich. Mach dir deswegen keine Gedanken. Im Übrigen hast du völlig recht gehabt. Ich bin gerade vom Puma Lake zurückgekommen. Ich glaube, man hat mich da nur raufgeschickt, um mich hier aus dem Weg zu haben.
Du bist alles, was ich jetzt habe, Sam. Du passt auf, nicht wahr, dass dir nichts passiert?
Wer sollte mir da was tun?
Das weißt du genau. Ich bin nicht blind, Sam. Ich weiß, dass es ein Anschlag war. Ein niederträchtiges politisches Komplott, um ihn loszuwerden.
De la Guerra umklammerte den Hörer so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. Einen Augenblick konnte er nicht sprechen.
Sam? Bist du noch da?
Ja. Hör zu, Bell. Es kann auch einfach das sein, wonach es aussieht. Ein Streit wegen dieser Fotos. Wann war übrigens zuletzt jemand oben am Puma Lake in der Hütte?
Ich weiß nicht. Ich selbst bin seit einem Jahr nicht mehr draußen gewesen. Donny ging häufig allein. Vielleicht hat er sich auch mit Leuten dort getroffen. Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen.
Denk nicht mehr darüber nach, Bell.
Komm zu mir heraus, wenn du kannst, Sam. Kommst du?
Aber sicher. Sicher. Leb wohl.
Leb wohl.
De la Guerra starrte auf die Wand über dem Schreibtisch. In seinen Augen schimmerte jetzt ein neues Licht, ein hartes Funkeln. Er zerriss die Telefonzettel, auf denen Joy Chill stand, in kleine Fetzen und verbrannte sie im Aschenbecher. Pete Marcus, der große Kriminalbeamte mit dem sandfarbenen Haar, saß an seinem kleinen, unaufgeräumten Schreibtisch und schleuderte Federhalter auf ein Strohkissen an der Wand. Er tat es mit abwesender Miene und ohne besondere Geschicklichkeit. Die Tür ging auf und De la Guerra kam herein.
Na, Spanier, netten Ausflug gemacht. Der Chief bellt schon nach dir.
Sag mal, Pete, warst du eigentlich in Mars Büro, als man diese Fotos gefunden hat?
Ja, war ich. Aber gefunden habe ich sie nicht, das war der Commissioner persönlich. Warum fragst du?
Hast du gesehen, wie er sie fand?
Er fand sie wirklich, er hat sie nicht untergeschoben, falls du das meinst.
Weiß man schon etwas über das Kaliber?
Ja, keine 32er, wie der Doktor glaubte, sondern eine 25er. Eine verdammt kleine Westentaschenkanone. Allerdings eine Automatik.
Und die Patronenhülsen?
Es waren keine da.
Keine Hülsen?
Nee, wir haben keine gefunden.
De la Guerra trat zu dem kleinen Fenster und sah nachdenklich hinaus.
Daran hat Emily also gedacht. Aber diese Fotos, deren wegen er Donegan Ma erschossen hat, die lässt er einfach liegen?
Ma hatte eine Waffe in der Hand, vergiss das nicht. Was auch passiert ist, vorsätzlich war es nicht.
Ja, da ist was dran.
Hab ja jetzt Zeit zum Nachdenken.
Ach, haben Sie dich auf Eis gelegt? Und mich setzen Sie zum Puma Lake in Marsch, damit mir ein Jagdhüter eine tote Hirschkuh in den Wagen zaubern und mich deswegen festnehmen kann.
Du meinst...
Pete Marcus stand auf. Er war etwas blass geworden um die Nasenflügel.
Nein, Sam. Niemand hier würde so weit gehen.
Aber es reimt sich irgendwie zusammen.
Jetzt hör mir mal zu. Das hier ist für mich bloß ein Job, mehr nicht. Ein Broterwerb. Ich mache diese Arbeit bei der Polizei nicht aus Idealismus wie du. Sag ein Wort und ich schmeiße meinen Stern dem Alten in die Fresse.
Ziehleine, Polizist, Ziehleine. Mir wird schon was einfallen. Fahr du erstmal nach Hause und sauf dir einen an.
De La Guerra beugte sich vor und boxte ihn in die Rippen. Dann ging er schnell hinaus und schloss die Tür hinter sich. Der marmorverkleidete Gang endete vor einer Tür mit der Aufschrift »Chef der Kriminalpolizei, bitte eintreten«. De La Guerra ging durch das Vorzimmer, nickte dem Polizisten hinter der Holzbarriere zu und klopfte an die Tür zum Chefzimmer. Ohne zu warten trat er ein. Zwei Männer wandten sich ihm zu.
Ah, De La Guerra, kommen Sie rein.
Der Chef der Kriminalpolizei, Todd McKim, saß hinter seinem schweren Schreibtisch. Ein großer, gelenkiger Mann, der mit den Jahren etwas schwammig geworden war. Der andere Mann war wie ein Dandy gekleidet. Er trug Gamaschen und auf dem Stuhl neben ihm lagen ein perlgrauer Hut, graue Handschuhe und ein Spazierstock aus Ebenholz. Das war Drew.
Na, Herr Commissioner.
Guten Abend.
Sie haben sich Zeit gelassen, Sam. Etwas gefunden?
Das war doch gar nicht der Zweck der Übung. Hm? Oder meinen Sie die tote Hirschkuh, die in meinem Wagen praktiziert wurde?
Das ist keine Art, mit dem Chief zu sprechen, junger Mann.
Entschuldigung.
In McKims Gesicht veränderte sich nichts, kein Muskel zuckte.
Sie haben eine 1A-Personalakte, De La Guerra. Ihr Großvater war einer der besten Sheriffs, die das County je hatte. Aber jetzt liegt eine Anzeige wegen Jagdfrevels gegen Sie vor. Außerdem werden Sie beschuldigt, einen Beamten vom Toluca County bei der Ausübung seiner Dienstpflicht behindert und Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet zu haben.
Er wurde schon ein Haftbefehl erlassen?
McKim schüttelte sehr langsam den Kopf.
Wir wollen die Kirche mal im Dorf lassen. Es handelt sich um eine amtsinterne Beschwerde. Keine Beweismittel vermutlich.
Dabei muss es ja nicht bleiben.
Sie wollen also meinen Stern.
De La Guerra zog sein Abzeichen aus der Brusttasche, rieb es ein paar Mal an seinem Ärmel, warf noch einen Blick darauf und schob es dann über den Schreibtisch.
Hier.
Nicht so hastig, junger Mann.
Schon gut, Chief. Das ist mein spanisches Blut. Mein Großvater hätte eine Situation wie diese mit weniger Worten und mit mehr Pulverdampf erledigt. Das soll nicht heißen, dass ich sie nicht ernst nehme. Ich bin vorsätzlich in eine Falle gelockt worden und das nur, weil ich mit Donegan Ma befreundet war. Sie wissen, und ich weiß, dass diese Freundschaft meinen Dienst hier nie irgendwie beeinflusst hat. Ob der Commissioner das auch so sieht, das will ich mal dahingestellt sein lassen.
Verdammt nochmal, so werden Sie mit mir nicht reden.
Chief McKim nahm den Bronzestern und schob ihn in die mittlere Schublade seines Schreibtisches. Dann stand er auf.
Sie sind bis zum Abschluss eines Disziplinarverfahrens vom Dienst suspendiert, De La Guerra. Wir bleiben in Kontakt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte.
McKim ging durch eine Seitentür davon, ohne einen Blick zurückzuwerfen. De La Guerra schob seinen Hut zurecht und wandte sich zum Gehen.
Na dann.
Vielleicht war ich etwas voreilig. Das ist mein irisches Blut. Die Lektion, die Sie jetzt gerade einstecken, die haben wir alle mal lernen müssen.
De La Guerra grinste, aber er verzog dabei nur die Mundwinkel ein wenig. Sein Gesicht blieb hölzern und unbewegt.
Darf ich Ihnen einen Rat geben?
Bitte, warum nicht? Ich kann mir allerdings schon denken, wie er lautet. Ich soll die Finger vom Fall Mar lassen.
Falsch. Es gibt nämlich gar keinen Fall Mar.
Ah.
Nein. Imlay hat nämlich gestanden,
ah,
dass er Mar erschossen hat. In Notwehr. Er wird sich morgen stellen.
Das ist ja hochinteressant. Und welchen Rat wollten Sie mir geben?
Fahren Sie zurück nach Toluca County und entschuldigen Sie sich bei dem Jagdhüter.
Oh, Sie wollen mich auf den Arm nehmen.
Sie könnten es versuchen. Und warten, was dabei herauskommt.
Das weiß ich schon jetzt, gar nichts.
De La Guerra ging zur Tür und öffnete sie. Dann drehte er sich noch einmal um.
Die Bezahlung für seinen Ärger hat er nämlich schon im Voraus bekommen.
Commissioner Drew starrte auf die Tür. Sein Gesicht war wutverzerrt. Das Rosa seiner Haut hatte sich in ein teigiges Grau verwandelt.
Nur zu, du glatter Spanier. Meinetwegen glatt wie Spiegelglas. Nur, dass man schneller ein Loch hineinkriegt.
Die Newton Street zwischen der dritten und der vierten war ein Block mit billigen Kleiderläden, Pfandleihen und schäbigen Hotels, vor denen Männer mit hinterhältigen Blicken Worte an ihren Zigaretten vorbeigleiten ließen, ohne die Lippen zu bewegen. Mitten im Block hing über einem Vorbau ein Schild mit der Aufschrift »Stolz Billard Saloon«. De la Guerra stieg die Treppen hinab. Im vorderen Teil war es dunkel, die Tische waren zugedeckt und die Queues standen in Reih und Glied in ihren Ständern. Im hinteren Teil brannte helles, hartes Licht über einem Spieltisch, um den sich Köpfe und Schultern drängten. Ein großer, blasser Mann mit einem maskenhaften Gesicht kreidete sein Queue und studierte die Lage der Kugeln auf dem Tisch. Dann beugte er sich vor und machte mit unbewegtem Gesicht einen Dreibandenstoß wie aus dem Bilderbuch.
44 für Max Chill. Vorsprung 12 Punkte.
De la Guerra zog ein Klebeetikett aus der Tasche. »Wo ist Joey?« stand darauf. Er klebte es auf eine 10-Dollar-Note und trat auf Max Chill zu.
»Der nächste Stoß geht daneben.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Nehmen Sie darauf eine Wette an.«
»Warum nicht? 5 Dollar. Mein Satz.«
Max Chill nahm die 10-Dollar-Note und steckte sie achtlos ein. Dann beugte er sich über den Tisch.
48 für Max Chill. 16 Punkte Vorsprung.
»Kleine Pause. Ich muss mal raus.«
Er ging durch den Saal und verschwand hinter einer Tür mit der Aufschrift »Männer«. De la Guerra zündete sich eine Zigarette an und betrachtete die Newton-Street-Gesichter. Etwas abseits stand ein gut aussehender Filipino in einem eleganten Anzug, der etwas gelangweilt zusah. Max Chill kam zurück, griff mit 2 Fingern in die Westentasche und zog einen zusammengefalteten Geldschein hervor.
»Sie kriegen einen 5er zurück.«
»Danke.«
De la Guerra nahm den Geldschein und ließ ihn in seiner Tasche verschwinden. Das Spiel ging weiter. 2 Männer lösten sich aus der Menge und strebten dem Ausgang zu. De la Guerra schloss sich ihnen an. Plötzlich bohrte sich etwas Hartes in seinen Rücken.
»Die 5-Dollar-Note, aber ein bisschen plötzlich.«
De la Guerra fuhr herum und schlug dem Filipino die Pistole mit dem langen schwarzen Schalldämpfer aus der Hand.
»Du musst noch viel lernen, Kleiner. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun.«
Der Filipino fluchte leise. Er glitt ins Dunkel, kroch unter den nächsten Tisch, auf der Suche nach seiner Pistole. Joey Chill hielt einen kurzen, abgegriffenen Revolver ohne Visierkorn in der Hand. Er war klein, zäh und schaute De la Guerra aus einem verspannten, besorgten Gesicht an.
»Okay, Bulle, kommen Sie rein. Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen.«
»Ja, ich musste mir erst bei Max Ihre Adresse besorgen.«
Der kleine Mann schob die Pistole und das Kopfkissen, legte sich aufs Bett und verschränkte die Hände hinter dem Kopf.
»Haben Sie einen Hunderter dabei?«
De la Guerra setzte sich rücklings auf einen Stuhl und sah sich um. Schmutziges, zerwühltes Bettzeug, eine Waschschüssel in der Ecke, auf der Kommode eine Gideon-Bibel, auf der eine halbe Flasche Gin stand.
Untergetaucht, was?
Ich bin im Druck, Mann. Bin wirklich im Druck. Aber ich hab was, das ist ein 100er wert, ganz bestimmt.
Als Informant, Joey, sind Sie wirklich gut, aber 100 Eier, das ist eine ganz schöne Stange Geld für Polizisten.
Ist es aber wert, Mann, wenn Ihnen was daran liegt, den Fall mal schnell aufzuklären.
Ich hör's mir mal an, Joey, dann sehen wir weiter.
Na gut. Wissen Sie, wer das Mädchen ist auf den Nacktfotos mit diesem Imlay?
Stella Lamotte.
Stella Lamotte ist bloß ihr Künstlername. In Wirklichkeit heißt sie Stella Chill.
Ach, sie ist ihr?
Ja, sie ist meine kleine Schwester.
Das ist ja reizend. Und weiter?
Die Fotos hat dieser Filipino gemacht. Sie nennen ihn Caliente Kid. Er besorgt Stella den Stoff. Deshalb konnte sie nicht Nein sagen. Hinterher hat sie Max und mir was vorgeheult, dass es ihr leid täte und so weiter. Ich also hinter dem Filipino her. Tagelang habe ich ihn beschattet. Und dann, wohin führt mich dieser Fatzke? Direkt in das Apartment von Dave Agee. Hoch oben im Vendum. Na? Das ist da wohl was wert, oder?
Wer weiß noch davon?
Nur Max. Er könnte es bestätigen. Er will aber nichts damit zu tun haben. Diese Burschen sind ihm einfach zu gefährlich.
Mir kommt das alles sehr merkwürdig vor.
Was ist denn daran merkwürdig? Die Dinge sind doch so klar, dass man darüber stolpert. Masters und Agee spielten Donegan Mardi Fotos zu. Und dann machten sie Imlay klar, was darauf zu sehen ist. Wer sie hat und dass Ma Druck ausüben wird wegen seiner Kandidatur. Was macht Imlay jetzt? Ein Kerl, der trinkt und schnell die Nerven verliert? Er geht auf die Jagd, Mann. Und Big John Masters und seine Bande frühstücken die Enten.
Und den Hirschbraten.
Was?
Nichts.
De la Guerra griff nach seiner Brieftasche, nahm ein Bündel Scheine heraus und zählte davon auf dem Knie ein Päckchen ab.
Hier, ich hätte gern einen Draht zu Stella.
Der kleine Mann stopfte das Geld in seine Hemdtasche und schüttelte den Kopf.
Nichts zu machen. Sie ist gar nicht mehr in der Stadt. Und ich werde auch verschwinden. Wollen Sie einen Schluck Gin?
De la Guerra winkte ab und sah zu, wie der kleine Mann an die Kommode trat, die Ginflasche nahm und einen kräftigen Schuss in ein Glas füllte. Er leerte das Glas und wollte es abstellen, als vor ihm die Fensterscheibe klirrte. Ein Splitter fiel auf den Fußboden ihm direkt vor die Füße. Er stand 2 oder 3 Sekunden völlig regungslos. Dann fiel ihm das Glas aus der Hand, seine Beine gaben nach. Er rutschte seitwärts zu Boden und rollte auf den Rücken. Blut sickerte aus einem Loch über dem linken Auge, träge über sein Gesicht. De la Guerra glitt lautlos von dem Stuhl herunter auf Hände und Knie. Er griff unter Joey Chills Hemd und drückte seine Finger ein paar Augenblicke gegen das Herz.
Gewehr mit Schalldämpfer. Zauberer Schuss.
Er zog das Bündel Banknoten aus der Hemdtasche, richtete sich auf und ging rasch aus dem Zimmer. Unten auf der Straße hielt er ein Taxi an.
Zu Stolz Billiard Saloon in der Newton Street. Und geben Sie Gas.
Jetzt war alles hell erleuchtet. An allen Tischen wurde gespielt. De la Guerra ging auf die Registrierkasse zu, neben der ein pausbäckiger Mann auf einem hohen Hocker saß.
Sind Sie Stoll?
Der Mann nickte.
Wo ist Max Chill?
Der ist schon lange weg. Wird wohl zu Hause sein, Schütze.
Wo wohnt er?
Keine Ahnung.
De la Guerra hob die Hand zur Brusttasche, in der er sonst seinen Stern trug.
Ein Bulle, was?
Also, wo?
Okay, er wohnt im Mansfield, 3 Blocks westlich.
Caliente Kid, der hübsche Filipino, traktierte die gelangweilte Blondine hinter dem Schalter des Telegrafenamtes mit seinem schleimigen Lächeln und wedelte mit einem Telegrammformular.
Das geht doch gleich raus. Was, Sugar?
Sie sah mit eisigen Augen auf das Telegramm.
Hotel Mansfield. Ist in 20 Minuten da. Und Sugar können Sie sich sparen.
Danke, Sugar.
Caliente schlenderte aus der Schalterhalle.
Der ist doch nicht ganz dicht. Schickt ein Telegramm in ein Hotel, das bloß 3 Blocks entfernt ist.
Im Hotel Mansfield suchte sich Caliente in der Halle unauffällig einen Platz, von wo aus er die Rezeption im Auge hatte. Als ein Page mit einem Tablett auf den Lift zuging, war er mit ein paar Schritten hinter ihm. Sie waren allein in der Kabine. Caliente zog seine Pistole mit dem großen schwarzen Schalldämpfer.
Welches Zimmer, du Armleuchter?
Der Page war starr vor Angst und deutete auf den Umschlag auf seinem Tablett.
Gib her. Mach schon.
338 war mit Farbstift auf den Umschlag des Telegramms geschrieben.
Sag, du hast es unter der Tür durchgeschoben.
Der Lift hielt.
Und jetzt abwärts, Kleiner.
Caliente verließ die Kabine, die Türen schlossen sich wieder. Caliente schlenderte den Gang entlang und klopfte an die Tür zu Zimmer 338.
Ja?
Telegramm für Sie, Mister.
Moment.
Als die Tür aufging, trat Caliente schnell in die Öffnung und drückte Max Chill seine Pistole gegen den Leib.
Los, beweg dich.
Max Chill wich vor der Waffe zurück, quer durch das Zimmer, bis er gegen das Bett stieß.
Du hast mit den Bullen geplaudert, was? Und jetzt... Adios.
Die lange Pistole begann zu zucken. Rauch wehte aus der Mündung. Aber das Geräusch war nicht lauter als ein Knöchel, der gegen Holz klopft. Das Geräusch machte sie 7-mal. Max Chill sackte langsam auf dem Bett zusammen, sein Blick wurde leer, seine Lippen öffneten sich und rosa Schaum quoll langsam hervor. Caliente glitt zur Tür und schlängelte sich rückwärts hinaus, den Blick immer noch auf das Bett gerichtet. Da spürte er hinter sich eine Bewegung, etwas sauste auf seinen Kopf herunter. Er hatte kein Bewusstsein mehr, als der Boden sein Gesicht traf. De la Guerra stieß mit dem Fuß die Beine des Filipino in das Zimmer und schloss die Tür.
Sie räumen auf. Tja, sie räumen auf.
Er rollte den Filipino auf den Rücken und durchsuchte seine Taschen. Er ließ das Feuerzeug, die Zigaretten, Schlüssel, 2 weitere Pistolen und Reservemagazine achtlos auf den Boden fallen. Auch die 5 Briefchen Heroin, die er aus der Billardtasche zog. Er fesselte ihm die Handgelenke mit einem dünnen Draht, lehnte ihn mit dem Rücken an den Bettpfosten und zog eine Drahtschlinge um seinen Hals. Dann holte er ein Glas Wasser und schüttete es ihm mit aller Wucht ins Gesicht. Der Filipino zuckte zusammen, als er die Drahtschlinge spürte, die sich zusammenzog, je mehr er sich bewegte.
Du willst reden, Freundchen. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht nicht einmal bald. Aber nach einer Weile willst du reden.
Als es klingelte, legte Ironhead Toomey sehr sorgsam die schwarze 10 an einen roten Buben an. Ein schlankes, blondes Mädchen lag auf der Couch und las in einer Zeitschrift. Toomey stand auf, ein Brocken von einem Mann, und machte mit dem Daumen eine Bewegung in Richtung Küche. Das Mädchen verschwand und schloss lautlos die Tür hinter sich. Wieder klingelte es. Toomey hielt jetzt einen Revolver in der Hand. Er hob die Zeitschrift vom Boden auf und legte sie lose über die Waffe. Dann schlurfte er geruhsam zur Tür und öffnete sie.
Was gibt's? Was wollen Sie?
Ich bin Polizeibeamter, ich möchte Stella Lamotte sprechen.
Falsche Tür, Plattfuß, hier gibt's keine Noten.
Ich komme rein und sehe selber nach.
Einen Dreck werden Sie.
De La Guerra zog mit einer sehr glatten Bewegung seine Pistole und schmetterte sie auf Toomeys Handgelenk. Die Zeitung und der große Revolver darunter fielen zu Boden.
Alter Dreck, los gehen Sie rein.
Toomey holte zu einem Schwinger aus, der De La Guerras Kinn treffen sollte. Der trat beiseite und ließ seine Pistole auf Toomeys Kopf niedersausen.
Das ist bei mir reine Zeitverschwendung.
De La Guerra schlug noch einmal zu. Toomey war jetzt auf den Knien. Da hörte De La Guerra eine Tür, er fuhr herum.
Hände hoch, du verdammter Bulle.
Das blonde Mädchen richtete eine kleine Automatik auf De La Guerra. Toomey hatte seinen Fuß erwischt und drehte ihn um. De La Guerra setzte sich hart auf den Boden und bekam Toomeys Haare zu fassen. Er riss den großen Kopf hoch und hieb wuchtig den Lauf seiner Pistole gegen das Kinn. Toomey sackte zusammen, fiel auf De La Guerras rechte Hand. Das Mädchen stand jetzt unmittelbar vor ihm, mit Wut verzerrtem Gesicht.
Bullen.
Machen Sie keine Dummheiten, Stella.
Mein Gott, wie ich euch hasse, ihr verdammten Bullen.
Die Automatik in ihrer Hand krachte und ein scharfer Schlag wie mit einem Golfschläger traf De La Guerra an der linken Kopfseite. Blendend weißes Licht flammte auf. Dann fiel er lautlos in bodenlose Dunkelheit. Das Licht kehrte als roter Nebel zurück. Brennender Schmerz riss an der linken Seite seines Kopfes, zuckte durch sein Gesicht, bohrte in seinen Zähnen. Seine Zunge war heiß und geschwollen. Er wollte seine Hände bewegen, sie waren weit weg von ihm, waren überhaupt nicht seine Hände. Dann öffnete er mühsam die Augen. Der rote Nebel verschwand. Und er sah in ein Gesicht. Es war ein großes Gesicht, fett mit blauen Wangen. Und zwischen den dicken Lippen steckte eine Zigarre mit einer hell funkelnden Bauchbinde.
Sieh da, er beehrt uns wieder. Ist ja ein ganz zäher Bursche.
Die Glut der Zigarre kam auf ihn zu, der Rauch wirkte ihn.
Das macht ihn wieder richtig munter. Pass auf.
De La Guerra war jetzt hellwach. Er sah das Zimmer und er sah die vier Personen darin. Der mit der Zigarre war Big John Masters. Das blonde Mädchen lag zusammengekauert in der Ecke des Sofas. Dave Agee lehnte groß und hager an der Wand und unter dem Lampenschirm am anderen Ende des Sofas saß Commissioner Drew. De La Guerra versuchte aufzustehen. Masters stieß ihn zurück.
Nun mal langsam. Sie haben ihren Spaß gehabt. Jetzt sind wir an der Reihe.
Geben Sie mir einen Schluck Wasser.
Dave Agee löste sich von der Wand und ging in die Küche.
Ihr Mumm imponiert uns, Bulle. Aber Sie machen nicht den richtigen Gebrauch davon. Anscheinend gehören Sie zu den Leuten, die für einen freundlichen Wink kein Verständnis haben. Das ist bedauerlich. Aber damit sind Sie erledigt.
Dave Agee kam mit einem Glas Wasser zurück und hielt es De La Guerra an die Lippen. Das blonde Mädchen sah ihn mit trägen Augen an.
Wenn Sie mich umbringen, Masters, dann werden Sie nur noch höher hängen. Auch wer im großen Stil pfuscht, ist immer noch ein Pfuscher. Sie haben heute schon zwei Männer ohne jeden Grund umlegen lassen. Sie wissen ja nicht einmal, was Sie da eigentlich zu vertuschen versuchen.
Verdammt,
nicht auf, John. Lass ihn ruhig sein Sprüchlein aufsagen.
Die Dame da drüben, das ist die Schwester von Max und Joey Chill. Das sind die beiden, die sie umliegen ließen. Sie hat sich bei ihren Brüdern ausgeweint und erzählt, wie sie Emily hereingelegt hat und wie die Fotos zu Donegan Mar kamen. Auch der kleine Filipino hat gesungen.
Kommen Sie zur Sache, Bulle. Sie verschwenden meine Zeit.
Sie konnten natürlich nicht sicher sein, dass Emily zur Waffe greifen und Donegan Mar töten würde. Aber das konnte ihnen egal sein. Auch wenn Mar zuerst schießen würde, war es für sie von Nutzen. Ihr Hauptkonkurrent war damit auf jeden Fall ausgeschaltet. Wenn aber Imri Mar schoss, dann musste der Fall sehr schnell aufgeklärt werden, damit es nicht an ihnen hängen blieb. Und das war der Punkt, an dem es gründlich schief ging. Weil sie nämlich Imri nicht finden konnten, als Mar plötzlich tot war.
Masters dicke Hals schwoll an. Und Dave Agee löste sich von der Wand und trat einen Schritt näher.
Das ist ein guter Witz, Bulle. Aber jetzt erklären Sie uns mal die Pointe.
Emily ist tot. Ja, er war schon tot, ehe Donegan Mar erschossen wurde.
Es war sehr still. Niemand regte sich. Die vier starrten ihn an. Versteinert vor Schreck, nach einer Weile holte Masters tief Atem.
Weiter, Mann, spucken Sie es aus.
Emily ging tatsächlich zu Mar. Er wusste ja nicht, dass sie ihn verraten und verkauft hatten. Nur trafen sich die beiden schon gestern in Marshütte draußen am Puma Lake. Dort gerieten sie dann aneinander. Emily stürzte von der Veranda und schlug sich 10 Meter tiefer auf den Felsen am Ufer den Schädel ein. Ma versteckte ihn im Holzschuppen und fuhr in die Stadt zurück. Am nächsten Morgen bekam er einen Anruf. Er schickte seine Sekretärin zum Essen und hielt seine Waffe griffbereit. Aber es muss dem Besucher gelungen sein, ihn zu täuschen.
Verdammt, das saugen Sie sich doch alles aus den Fingern. Diese ganzen Sachen können Sie doch gar nicht wissen.
De La Guerra sah sich nach dem Commissioner um. Drews Gesicht war grau. Dave Agee stand jetzt direkt neben ihm.
Ma konnte mit einer Waffe sehr schnell sein. Und er war auf alles gefasst. Warum kam er trotzdem nicht zum Schuss? Das kann ich Ihnen sagen. Weil sein Besucher eine Frau war.
De La Guerra deutete auf das blonde Mädchen.
Sie hat Ma erschossen. Sie hat Emily geliebt, auch wenn sie ihn reingelegt hat. Süchtige sind nun mal so. Hinterher tat es ihr leid und sie ging auf Ma los.
Das blonde Mädchen sprang auf, riss die rechte Hand hoch und die kleine automatische Pistole blitzte auf. Masters fuhr herum und schlug mit seinem großen glänzenden Revolver nach ihrer Hand. Sie schoss 2-mal auf ihn aus kürzester Entfernung. Blut quoll Masters aus der Seite seines dicken Halses und tiefer unten aus seinem Hemd. Er taumelte, ließ den Revolver fallen, fast direkt vor De La Guerras Füße. Dann stürzte er seitwärts gegen die Wand und schlug dumpf auf den Boden auf. De La Guerra hatte den glänzenden Revolver fest in der Hand. Commissioner Drew war aufgesprungen, aber Agee stieß ihn beiseite und zog eine Luger unter dem Arm hervor. Die kleine Automatik und die Luger krachten gleichzeitig. Das Mädchen wurde gegen das Sofa geschleudert, die linke Hand hielt sie gegen die Brust gepresst. Plötzlich war ihr Kleid vorn rot durchtränkt. Agee richtete die Luger auf De La Guerra. Sein Gesicht war eine verzerrte Maske höchster Anspannung. De La Guerra schoss 4-mal schnell hintereinander. In dem Augenblick, als er fiel, hatte Agee das hagere, leere Gesicht eines sehr alten Mannes. De La Guerra kam langsam auf die Füße.
Ihr Spiel, Commissioner. Ist alles so gelaufen, wie Sie es wollten?
Ich glaube nicht, dass die Sie umbringen wollten, De La Guerra.
Und wie die das wollten.
Es ist schon verteufelt, wenn ein Commissioner gezwungen ist, sein eigener Undercover-Agent zu sein, nur um einem anständigen Beamten, der in Gefahr ist, zur Hilfe kommen zu können.
Aha, so wollen Sie das spielen.
Drew trat auf De La Guerra zu.
Ja, im Interesse unserer Behörde und im Interesse der Stadt, von unserem persönlichen Interesse ganz zu schweigen. Ja, ich glaube, das ist die einzige Art, in der die Geschichte erklärt werden kann.
De La Guerra sah ihm gerade in die Augen.
Mir passt das auch am besten.
Pete Marcus brachte den Wagen zum Stehen. Er grinste bewundernd, als er das große, von Bäumen umschattete Haus sah.
Nicht schlecht. Ihr könnt dies auch für einen längeren Urlaub aushalten.
Glaube ich dir, ja. Aber ich bleib nicht hier, du Idiot.
De La Guerra stieg aus dem Wagen, steif und sehr müde. Die linke Seite seines Kopfes war teilweise rasiert. Und der rasierte Teil war mit einem dicken Verband bedeckt, dort, wo die Wunde genäht worden war.
Warte auf mich.
Keine Sorge.
Das Haus lag sehr still, die Fensterläden waren geschlossen. An dem Messingtürklopfer hing ein dunkler Kranz. De La Guerra ging auf dem Plattenweg an den Gladiolenbeeten vorbei um das Haus herum. Hinter dem Haus lag, umgeben von großen Bäumen, ein weiter Rasen mit einem Teich in der Mitte mit Wasserlilien darin. Am Rand des Teiches standen Liegestühle und in einem saß Belmar, blass in einem schwarz-weißen Kleid und blickte in die Ferne. Als sie seine Schritte hörte, wandte sie sich langsam um.
Hallo, Bel.
Sam, wie schön, dass du kommst. Willst du dich nicht setzen?
Der Fall ist abgeschlossen. Es wird eine gerichtliche Untersuchung geben. Die Zeitungen werden sich damit beschäftigen und eine Menge Leute werden die Mäuler aufreißen. Aber für uns ist der Fall abgeschlossen. Du kannst nun langsam versuchen, alles zu vergessen.
Schmerzt dein Kopf sehr?
Ja, alles halb so schlimm. Was ich noch sagen wollte, dieses Mädchen, Stella Lamotte, hat Masters erschossen.
Ja, ich weiß.
Sie erschoss auch Donnie.
Aber in der Zeitung stand doch, dass Imley...
Er war längst tot. Wie, das ist jetzt unwichtig. Außerdem konnte es nur eine Frau gewesen sein.
Ja, woher weißt du das?
Ich weiß es eben.
Er trat ein paar Schritte von ihr fort und sah auf die Bäume. Langsam kam er wieder zurück und blieb neben mir stehen. Er sah erschöpft aus.
Ach, setz dich doch, Sam.
Ich kann nicht bleiben.
Warum?
Pete Marcus wartet vor dem Haus.
Schade.
Wir hatten eine herrliche Zeit zusammen, wir drei. Es ist schrecklich, was das Leben den Menschen antut. Jetzt ist alles vorbei.
Vielleicht doch nicht alles. Wir müssen uns oft sehen, von jetzt an.
Belle. Es ist das erste Mal, dass ich etwas vertusche. Ich hoffe, es wird auch das letzte Mal sein.
Belle Mar zuckte zusammen. Ihre verkrampften Hände wirkten grell auf dem dunklen Holz der Armlehnen. Ihr ganzer Körper schien zu erstarren. Nach einer Weile griff de la Guerra in seine Tasche und etwas Goldschimmerndes glitzerte in seiner Hand.
Sie haben mir meinen Stern zurückgegeben. Er ist nicht mehr so fleckenlos, wie er mal war. Aber vermutlich immer noch sauberer als die meisten. Ich will versuchen, ihn so zu erhalten.
Langsam stand die Frau auf und trat vor ihn hin. Sie hob das Gesicht und sah ihn mit einem langen, geraden Blick an.
Mein Gott, Sam, ich fange an zu begreifen.
Ein Lufthauch wehte eine Strähne ihres Haares hoch. Er sah sie nicht an, sah an ihr vorbei auf einen unbestimmten Punkt in der Ferne.
Drei Dinge waren schwer zu erklären. Die Notiz auf dem Terminkalender, die Waffe in Donnys Hand und die fehlenden Patronenhülsen. Dann begriff ich es plötzlich. Donny war nicht sofort tot. Das sagt auch der Arzt. Er hatte Verstand und Mut. Und er nutzte beides bis zum letzten Augenblick. Um jemand zu decken.
Was? Bist du sicher, dass es so war?
Ja. Die Notiz auf dem Kalender ist etwas zittrig. Er schrieb sie, als er wieder allein war. Im Sterben. Er hatte an Imlay gedacht und indem er den Namen hinschrieb, verwischte er alle Spuren. Dann holte er die Pistole aus der Schreibtischlade. Blieben jetzt nur noch die Patronenhülsen. Auch das ist mir jetzt klar.
Er sah sie einen Augenblick ernst an.
Die Schüsse sind aus kurzer Entfernung abgefeuert worden. Und die Patronenhülsen fielen zwischen die Bücher auf der Seite des Schreibtisches, wo er sie erreichen konnte. Vom Boden hätte er sie nicht mehr aufheben können.
Er zog einen kleinen Schlüsselbund aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch.
Ich habe gestern Abend nochmal nachgesehen. Der Schlüssel war ja an deinem Schlüsselbund. Ich fand die Patronenhülsen in dem Klimabehälter für seine Zigarren. Niemand hat dort nach ihnen gesucht. Man findet schließlich immer nur das, was man zu finden erwartet. Donny tat das Beste, was er tun konnte. Er hat es großartig gemacht. Und ich werde ihm nicht in den Rücken fallen.
Es war nicht nur, weil er andere Frauen hatte. Es waren die Frauen. Ihre Art. Ich werde zur Polizei gehen und mich stellen.
Nein, das wirst du nicht. Die Polizei ist mit der Lösung, die sie gefunden hat, sehr zufrieden. Wir werden noch eine Weile mit Commissioner Drew leben müssen, aber die Stadt ist von der Masters Age-Bande befreit.
Aber...
Du wirst alles so lassen, wie es ist. Du wirst das tun, was Donny wollte, wozu Donny seine letzte Kraft verbrauchte.
Aber du kannst mich doch nicht einfach allein damit lassen, Sam.
Doch. Du wirst damit fertig.
Er sah noch einmal in ihr weißes, erschüttertes Gesicht.
Leb wohl, Belle.
Dann wandte er sich um und ging über den Rasen davon, an dem Teich vorbei und um das Haus herum bis zum Wagen. Pete Marcus stieß die Tür auf. De la Guerra ließ sich vorsichtig auf den Sitz sinken. Er schloss die Augen.
Fahr langsam, Pete. Mein Kopf tut fürchterlich weh.
Pete Marcus ließ den Motor an, wendete den Wagen und fuhr langsam stadteinwärts. Erst als sie ein weites Stück gefahren waren, öffnete De la Guerra wieder die Augen.
Thank you. Sie hörten Spanisches Blut von Raymond Chandler. Aus dem Amerikanischen von Wilm W. Elvenspück. Hörspielbearbeitung Hermann Naber. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Wolfgang Kondrus, Sam de la Guerra Matthias Habich, Bell Marr Christa Posch, Big John Masters Heinz Schimmelfennig, Dave Agee Charles Wirz, Piet Markus Klaus Spürkel, Polizeiarzt Helmut Wöstmann, Forstaufseher Heinz Meyer, Commissioner Drew Horst Raspe, Polizeichef McKim Alf Marholm, Joey Chill Martin Semmelrogge und viele andere. Ton Heike Wey und Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Ulrich Lampen, Musik Peter Zwetkow, Regie Hermann Naber. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1992.